Herzlich willkommen zum Podcast der ORF-Pressestunde. Mein Name ist Simone Striebel und mein heutiger Gast ist Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP. Es geht um den grünen Pass, um die Öffnungen ab dem 19. Mai, aber auch um die Themen dieser Woche, wie etwa die verspätete Aktenlieferung an den Ibiza-Untersuchungsausschuss durch Finanzminister Gernot Blümel. Die Fragen stellt mit mir der Chefredakteur der Kronenzeitung, Klaus Herrmann.
Der Verfassungsgerichtshof musste sich diese Woche an den Bundespräsidenten wenden, damit Gernot Blümel, der Finanzminister, Akten herausrückt. Der Bundespräsident hat von einem einzigartigen Ereignis gesprochen und Verfassungsjuristen hatten auch die Befürchtung, dass da doch ein bisschen Taktik vom Herrn Finanzminister dahinter gesteckt ist. Fehlt in der ÖVP der Respekt für das Höchstgericht und für den Ibiza-Untersuchungsausschuss?
Na, das Gegenteil ist der Fall. Die Akten wurden unverzüglich und vollständig dann auch übermittelt. Aber dem geht ja durchaus eine wochenlange Diskussion auch voraus, inwieweit einfach auch personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten übermittelt werden. Und das Finanzministerium hat ja intensiv auch mit den Parlamentsparteien und den Oppositionsparteien darüber diskutiert, in welcher Art und Weise und mit welcher Qualität diese Akten geliefert werden sollen. Wenn der Verfassungsgerichtshof entscheidet, hat das natürlich auch die Konsequenz, dass das unverzüglich gemacht wird. Und das ist auch in diesem Fall passiert.
Es war halt seit März in der Diskussion und es war eben dann nicht unverzüglich. Es haben sich sogar ÖVP-Landeshauptleute zu Wort gemeldet. Hermann Schützenhöfer sagt in der Presse, es gibt kein gutes Bild ab. Der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer sagt in ATV, man muss nicht bis zum letzten Abdrücker warten. Hätte man das vielleicht früher liefern sollen?
Das Finanzministerium hat eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Daten, und es handelt sich ja, glaube ich, um über 65.000 Seiten, die jetzt auch geliefert wurden, beinhalten natürlich auch personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten, die dem höchsten Schutz zu unterliegen haben. Und es hat eine intensive Diskussion auch in den Wochen mit dem Finanzministerium und den Oppositionsparteien dazu gegeben. Also es ist ja nicht so, dass es da nicht auch im Vorfeld wirklich Bemühungen gegeben hat, einen Modus zu finden, wie und in welcher Art und Weise, in welcher Qualität diese Daten eben auch geliefert werden.
Jetzt steht ja auch noch an, das Bundeskanzleramt, das auch keine Daten geliefert hat, oder besser gesagt, ich glaube 700 und irgendwelche gleichlautende Antworten. Da droht ja Ähnliches. Rechnen Sie damit, dass der Bundespräsident auch hier eingreifen wird müssen?
Also ich gehe davon aus, und das waren ja auch Teil der Gespräche in den letzten Wochen, dass auch hier alle Daten vollständig geliefert werden. Aber noch einmal, es geht ja um vor allem auch sehr sensible Persönlichkeitsdaten. Es geht um Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es betrifft ja beispielsweise weder den Finanzminister noch den Bundeskanzler selbst, sondern eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus einer Zeit, die vor der Amtszeit von Sebastian Kurz und Gernot Blümel waren.
Geht aber auch um E-Mails zum Beispiel von Thomas Schmidt. Und da sagen viele, da hat der Finanzminister da jetzt eine Grenze überschritten, dass man offenbar waren diese Pakete, 200 Ordner, dann relativ schnell ausgedruckt und bereit zur Ablieferung. Die Opposition wirft dem Finanzminister da auch vor, dass er verzögert, damit der Ibiza-Untersuchungsausschuss eben dann nicht mehr mit diesen Daten arbeiten kann.
Ja, aber ich glaube, die Faktenlage ist da ja insofern eine andere, dass vor allem das Finanzministerium versucht hat, einen Modus zu finden, wie diese Fülle an Daten auch digital übermittelt werden können. Es war ja im Endeffekt immer klar, dass die Daten geliefert werden. Nur die Frage war, in welcher Art und Weise. Und dass jetzt 65.000 Seiten in Papierform übermittelt werden, macht ja auch das Leben der Abgeordneten nicht unbedingt leichter. Es wäre um ein Vielfaches besser gewesen, sich im Vorfeld zu einigen, dann die Daten auch digital zu übermitteln, damit vor allem eben auch die Arbeit der Parlamentarier diesbezüglich erleichtert wird. Und das ist nicht geschehen. Das ist sehr bedauernswert, dass es dann zu einem Spruch des Verfassungsgerichtshofes kommen musste. Sinnvoller wäre es gewesen, sich in den letzten Wochen schon auf einen gemeinsamen Modus zu verständigen.
Also Sie sagen, der Herr Finanzminister hat da keine Grenze überschritten, weil das sehen ja auch Ihre Ministerinnenkollegen. Die Frau Sartic, Justizministerin, hat gesagt, die Akten, die hätte der Herr Minister schon früher liefern können.
Das ist eine Einschätzung der Justizministerin. Es geht ja um die Sorgfaltspflicht des Finanzministeriums gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das hat jedes Ressort natürlich auch zu wahren. Es betrifft dieser Fall und auch die Akten, die geliefert wurden, nicht den Finanzminister selbst, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist es auch zu sehen.
Weil wir ja schon beim Untersuchungsausschuss sind, Ihr Nachfolger als Nationalratspräsident, Sie waren ja eine kurze Zeit lang auch Nationalratspräsidentin, hat eine Diskussion über die Wahrheitspflicht vor dem U-Ausschuss losgetreten. Würden Sie ähnlich plädieren wie er, dass man nicht mehr unter Wahrheitspflicht vor den U-Ausschüssen aussagen muss?
Also ich glaube, wenn man die Geschichte des Untersuchungsausschusses in den letzten Wochen verfolgt hat, dann ist das zum Teil schon auch zu einem politischen Schauspiel mit ungeheuerlichen Vorverurteilungen und eigentlich auch einem Stil und zum Teil Schmutzkübeln-Kampagnen begleitet gewesen, die, und das, diesen Eindruck haben ja viele auch gewonnen, die Sache, worum es eigentlich im Ibiza-Untersuchungsausschuss ging, komplett hintangestellt haben. Der Untersuchungsausschuss ist eines der wichtigsten Instrumente und Kontrollinstrumente, die der Nationalrat, das Parlament haben, vor allem auch die Oppositionsparteien haben. Und ich glaube, einen Mindeststandard auch an Respekt und Umgang miteinander ist da auf jeden Fall zu gewährleisten. Ich glaube, dass man jetzt Ideen nicht von vornherein auch verteufeln sollte, sondern sich wirklich genau anschauen sollte, wie kann man einen Untersuchungsausschuss weiterentwickeln, sodass er dann wirklich auch ein schlagkräftiges Instrument ist und nicht zu irgendwelchen politischen Schauspielen verkommt.
Also da ist für Sie schon eine Diskussion über die Wahrheitspflicht möglich oder notwendig?
Ich glaube, dass man absolut auch darüber diskutieren kann. Die Frage ist, was am Ende rauskommt. Und die Wichtigkeit ist absolut gegeben, dass ein Untersuchungsausschuss ein schlagkräftiges und effektives Instrument eben auch des Nationalrates ist und nicht zu einer politischen Löwinger Bühne.
Aber das kann es ja wohl nur sein, wenn dann auch tatsächlich die Wahrheit ausgesagt werden muss.
Naja, aber gerade auch die letzten Fälle haben ja gezeigt, aufgrund auch von Verfahren, Ermittlungen und Sonstiges, dass oft die Qualität der Befragungen überhaupt gar nicht mehr gegeben war. Und dann waren es eigentlich nur mehr Schlammschlachten, die ausgetragen wurden. Und das ist weder der Wahrheitsfindung noch eben auch der politischen Wahrnehmung in der Gesellschaft zuträglich. Und deswegen sollte man durchaus eben auch intensive Diskussionen führen, wie man den Ausschuss als solches weiterentwickeln kann.
Da werden wir bestimmt sehr viel Kritik von der Opposition hören. Die ist nämlich dafür, dass weiterhin im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt wird. Ich möchte aber zu einem zweiten Thema kommen, das auch diese Woche sehr intensiv diskutiert worden ist. Der 11. Frauenmord in Österreich. Die Regierung hat wieder einmal mehr Geld versprochen, wieder einmal Maßnahmen versprochen. Die Frauenorganisationen, die sprechen da aber von Ankündigungspolitik. Warum muss denn immer erst was passieren, bevor man neue Maßnahmen setzt?
Also ich glaube, jeder einzelne dieser Fälle ist ein Tragiknet zu überbieten und kein Mensch hat das Recht, über das Leben eines anderen zu bestimmen. Die Frauenministerin ist gemeinsam mit der Justizministerin und dem Innenminister da auch schon seit Monaten tätig, versucht jetzt vor allem eben auch eine qualitative Untersuchung der Frauenmorde der letzten 10 Jahre auf den Weg zu bringen, um wirklich auch ein Bild der Hintergründe zustande zu bringen, um auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber ich glaube, dass generell auch diese Diskussion ganz intensiv geführt werden muss. Auch die Frage des Frauenbildes an sich, die Hintergründe, die jetzt auch medial bekannt sind, sind ja sehr vielfältig und unterschiedlich, warum es zu diesen abscheulichen Taten gekommen ist. Und da braucht es wirklich eine fundamentale Auseinandersetzung damit.
Das sagen, weil Sie angesprochen haben, dass man die Motivforschung ausweiten will, da sagen viele Expertinnen und Experten, das passiert ja schon, das ist ohnehin der Fall, dass man, und man weiß ja ohnehin schon, die Täter, die stammen meist aus dem eigenen Umfeld, also das weiß man ja alles schon. Warum tut man nicht das, was viele Organisationen fordern, nämlich einfach mehr Geld und mehr Personal zur Verfügung stellen?
Auch das passiert ja bereits. Und es geht ja der Frauenministerin Susanne Raab vor allem auch darum, die Opferschutzeinrichtungen da stärker mit einzubeziehen. Vor allem eben auch einen direkten Informationsfluss zu den Staatsanwaltschaften, zu den ermittelnden Behörden zustande zu bringen, damit solche Fälle einfach nicht mehr passieren in unserem Land.
Allerdings hat man unter der türkis-blauen Regierung, der Sie ja auch angehört haben, die sogenannten Fallkonferenzen, die als sehr wichtiger Beitrag gelten, um solche Eskalationen, die bis zum Mord führen können, zu verhindern, abgeschafft.
Die jetzt verantwortliche Frauenministerin Susanne Raab legt ihre ganze Energie in dieses Thema und versucht vor allem auch mit der Justizministerin und dem Innenminister gemeinsam da nachhaltig an Lösungen zu arbeiten, dass wir solche Fälle einfach nicht mehr zu bedauern haben, sondern wirklich eine sichere Situation für die Frauen in diesem Land zustande bringen. Das wird nur ein gemeinsames Engagement eben auch zur Lösung beitragen können. Deswegen ist es auch so wichtig, Opferschutzeinrichtungen mit an den Tisch zu bekommen, ermittelnde Behörden und vor allem auch die Staatsanwaltschaft, damit sich wirklich nachhaltig und langfristig etwas verbessert.
Die waren aber zum Beispiel letzte Woche, also diese Woche gar nicht eingeladen, wenn es um die ersten Beratungen gegangen ist. Waren die Expertinnen und Experten, die sich da täglich damit beschäftigen, gar nicht eingeladen zu diesem runden Tisch?
Den zuständigen Ministerien und Behörden ist es einmal um einen Überblick gegangen. Und nächste Woche findet ein großer runder Tisch vor allem auch mit den Opferschutzeinrichtungen statt, um daraus vor allem auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir alle haben größtes Interesse daran, dass jede Frau in diesem Land sicher leben kann und vor allem ohne Angst leben kann. Und das wird das große Engagement vor allem der Frauenministerin in den nächsten Wochen sein.
Ein Thema, das Ihr Ressort beschäftigt, das ist der Tourismus, der grüne Pass, aber auch die Öffnungen, die es ab 19. gibt. Dann können die Österreicherinnen und Österreicher getestet, genesen oder geimpft auch wieder zum Beispiel in die Hotels fahren. Und ich habe da auch mit Hoteliers gesprochen, da weiß man eigentlich noch nicht, wie das so genau funktionieren soll ab 19. Mai. Wie kann es das sein? Jetzt haben wir mehr als ein Jahr Pandemie, viele, viele Verordnungen. Im April haben Sie diese Öffnungsschritte verkündet und jetzt weiß man eigentlich 10 Tage vorher nicht, wie geöffnet wird.
Ja, zum einen haben wir aufgrund des großen Impffortschritts die Öffnungsschritte bekannt geben können. Morgen gibt es nochmal eine finale Öffnungskonferenz mit den Landeshauptleuten. Viele der Öffnungsmaterien, vor allem das breite Testangebot, betreffen ja vor allem die Bundesländer. Und danach wird es auch die Veröffentlichung der neuen Verordnung zum Öffnen am 19. Mai geben und damit auch die Planungssicherheit. Aber die Regeln sind soweit eigentlich schon sehr klar. Die Eintrittstests kennen wir vom Friseur und Masseuren jetzt auch aus den letzten Monaten. Dazu kommt der gewohnte Abstand und das Tragen einer FFP2-Maske. Nach wie vor müssen Besuchergruppen, Gästegruppen eingeschränkt werden. Aber es gibt auf jeden Fall die Perspektive, dass sich die ganze Situation in den nächsten Wochen auch bessert, wenn wir uns jetzt nur mal an diese Sicherheitsmaßnahmen halten.
In der ganzen Zeit der Pandemie, die uns jetzt schon so lange begleitet, war immer wieder berechtigte Kritik daran, dass die Regeln in Österreich so kompliziert sind und unlogisch sind und so oft geändert werden. Auch jetzt bei der großen Öffnung sollte eigentlich im Vordergrund stehen, dass die Regeln möglichst einfach sind. Nun, allein wenn wir an die Tests denken, die jetzt dann vorgelegt werden müssen, gibt es, glaube ich, 3 oder mehr Varianten. Tests, die 72 Stunden gültig sind, andere 48, wiederum andere 24 Stunden. Mit gewissen Tests, mit Selbsttests darf man zwar zum Friseur, aber nicht zum Wirt. Und vieles mehr. Ist das für den Konsumenten, für den Gastronomiebesucher nachvollziehbar?
Herr Herrmann, ich glaube, auch unser Leben wäre wahrscheinlich aus politischer Sicht einfacher gewesen, wenn wir gesagt hätten, es ist Pandemie und wir warten, bis es vorbei ist. Aber wir haben als gesamte Bundesregierung, jeder in seinem Zuständigkeitsbereich, immer versucht, das Thema Pandemiebekämpfung mit der größten möglichen Freiheit, die wir der Bevölkerung, den Österreicherinnen und Österreicher geben können, zu verknüpfen. Wenn man beispielsweise nach Deutschland schaut, gibt es dort keineswegs eine Öffnungsperspektive. Ganz im Gegenteil, sind trotz der viel strengeren Regeln, vor allem auch im schulischen Bereich, die Infektionszahlen zum Teil ein Vielfaches höher als in Österreich. Und es war immer unser Ziel, besser durch diese Krise zu kommen, die Menschen auch insofern zu entlasten, dass man halt auch Möglichkeiten in den Schulen schafft, dass man vor allem eben auch die Dienstleistungen offen hält, dass man vor allem eben auch für Handel und dergleichen Regelungen schafft, die auch ein normales Wirtschaften ermöglichen. Das war immer unser ganz großes Ziel dahinter und deswegen arbeiten wir so intensiv daran, dass beispielsweise eben auch diese Teststrategie funktioniert.
Kompliziert bleibt sie trotzdem und man wird sich wahrscheinlich...
Kompliziert, aber sie ermöglicht trotzdem Freiheit und Ich glaube, das ist schon in unser aller Interesse. Jeder freut sich jetzt drauf, wenn die Kaffeehäuser, wenn die Restaurants wieder aufgehen, wenn man wieder einen Urlaub buchen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie, aber wir wollen auch wieder ein Stück Normalität ermöglichen. Und das wird in der Kombination mit Eintrittstests und Sicherheitsmaßnahmen auch für die nächsten Wochen funktionieren.
Aber diese Tests zum Beispiel in den Hotels, viele Hoteliers wissen einfach nicht, müssen sie im Hotel eigene Teststraßen aufbauen, wenn man einen Selbsttest vor der Rezeptionistin macht, dann wird man ja wahrscheinlich keine Bestätigung kriegen, muss man beim Wirt dann noch einmal einen Test machen. Wer stellt diese Tests den Hoteliers zur Verfügung? Also es sind da einfach, da stellen sich einfach ganz, ganz viele Fragen und in 10 Tagen wird ja schon aufgesperrt.
Es wird morgen dazu auch ein Vielfaches mehr Klarheit geben, aber generell zu den Tests. Wir haben mittlerweile das breiteste Angebot in ganz Europa, was die Selbsttests betrifft. Und vor allem in einem Land, das aus so vielen ländlichen Regionen besteht, ist das wirklich eine riesengroße Leistung, vor allem der Gemeinden, der Bundesländer, dass eine so flächendeckende Testinfrastruktur aufgebaut wurde. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit für einen PCR-Test, der wird 3 Tage gültig sein. Sie haben die Möglichkeit für einen Antigen-Test, der wird 2 Tage gültig sein. Und dann gibt es noch die überwachten und kontrollierten Selbsttests. Die gelten dann für 1 Tag. Und zusätzlich dazu werden wir Gastronomie und Hotellerie auch noch mit Gratistests unterstützen und beliefern, damit es vor Ort möglichst einfach auch funktionieren kann.
Und dieser Test, den man im Hotel macht, der gilt dann auch beim Wirten ums Eck. Wenn man es 24 Stunden dieser Selbsttests, gilt der dann überall im ganzen Urlaubsort?
Der wird genau für diese Betriebsstätte gelten, weil er ja ein Vielfaches also weniger sensibel ist als beispielsweise die Antigen-Tests oder die PCR-Tests. Das war ja durchaus auch eine Forderung der Gesundheitsexpertinnen und Experten, die da eine ganz gute Einschätzung haben. Und trotzdem ist es wichtig, das auch zu ermöglichen, weil jeder Test, der durchgeführt wird, ist gut und ist richtig und hilft uns in dem Bekämpfen der Pandemie.
Diskussionen oder Unklarheiten gab es ja offensichtlich rund um die Registrierungspflicht. In der Verordnung steht sie. Der Wiener Gesundheitsstadtrat hat verkündet, dass sie doch nicht kommen. Sie kommen aber wohl doch. Also man wird sich ab dem 19. in 10 Tagen, wenn man ins Wirtshaus geht, wieder registrieren lassen müssen.
Also ich befürchte, der Herr Gesundheitsstadtrat in Wien hat nicht die ganze Verordnung gelesen, sondern das, was da dann kommuniziert worden ist, und wir waren alle selbst sehr verwundert, hat ja nur den Gastro-Teil betroffen. Die Registrierungspflicht an sich betrifft ja viele andere Bereiche auch, nicht nur die Gastronomie. Und da haben wir schon sehr viele gute Erfahrungen auch im Herbst gesammelt und jetzt vor allem auch in Vorarlberg, wo ja Öffnungsschritte schon vollzogen sind. Und das ist ehrlich gesagt für uns eine der größten und wichtigsten Modellregionen in den letzten Wochen auch gewesen. Es ist extrem wichtig nachzuvollziehen, wer wo war, damit das Contact Tracing dann funktioniert und dass man vor allem Infektionsketten sehr schnell durchbrechen kann.
Und wer kontrolliert sowohl den Test als auch die Registrierung, der Wirt?
Beim Test gilt dasselbe wie jetzt beispielsweise auch beim Friseur. Wenn man das Lokal betritt, zeigt man den negativen Corona-Test oder das Genesenen-Zertifikat oder das Impfzertifikat vor, kriegt dann entsprechend auch einen Tisch. Das wird gut funktionieren, da bin ich wirklich überzeugt davon, weil wir sehr viel Erfahrung aus Vorarlberg schon sammeln konnten zu diesem Thema.
Weil wir gerade bei Vorarlberg sind, da haben wir eine Grafik vorbereitet, wo wir sehen, wie sich die Öffnungsschritte entwickelt haben. Sie sehen es hier in Vorarlberg, ab der Öffnung 15. März die Infektionszahlen steigen. Daneben sehen wir das Burgenland, da gab es einen sehr harten Lockdown ab 1. April. Sieht man da nicht auch mit Öffnungen, geht die Regierung ein Risiko ein?
Also ich glaube, vor allem wenn man sieht, wie steil auch jetzt in Vorarlberg die Kurve nach unten zeigt, weiß man, dass dieser Öffnungseffekt eigentlich ein sehr positiver war.
Weil kann aber immer ganz schnell gehen. Wir wissen, es geht auch wieder sehr schnell rauf. Genau, es ist sehr schnell raufgegangen.
Die Anzahl der Tests in Vorarlberg mit der Öffnung der Gastronomie sind um 140% gestiegen. Und wenn man in diesem Ausmaß mehr testet, ist es vollkommen klar, dass man auch mehr Infizierte findet. Und das wirklich Interessante an Vorarlberg ist die Zahl der Intensität. Intensivkapazitäten und des Gesundheitssystems. Und die sind aktuell bei rund 14% ausgelastet. Das zeigt, dass dieses reine Schielen auf die Inzidenzzahlen allein auch nicht mehr ausreichend ist, vor allem bei diesem breiten Testangebot, das wir in Österreich machen. Und die Strategie war mit Sicherheit eine richtige. Wir sind in Österreich in den letzten Monaten besser durch die dritte Welle gekommen als andere Länder. Wir haben viel mehr Freiheiten ermöglicht, immer sehr schnell dann auch reagiert, aber regional reagiert. Wien beispielsweise hat jetzt auch verkündet, es wird mit 19. Mai aufmachen. Aber es war mit Sicherheit richtig, den Lockdown nur mal zu verlängern. Lockdowns sind Instrumente, die kurzfristig sehr gut wirken, aber nicht über Monate als alleiniges Instrument gelten können. Ich glaube, das zeigt vor allem Deutschland aktuell sehr gut.
Wobei Sie die dritte Welle angesprochen haben, da war doch eine sehr, sehr dramatisch, gab es doch eine sehr, sehr dramatische Situation auch in den Intensivstationen im Osten, aber auch in ganz Österreich.
Sie sprechen es zu Recht an. Es hat immer regionale Unterschiede gegeben. Und deswegen war auch dieses Modell, dass man genau dort dann regional eingreift und regional Maßnahmen setzt, absolut richtig. Ich glaube, wir alle haben wahnsinnig viel gelernt in den letzten Monaten der Pandemie. Und natürlich hätte vieles vielleicht auch besser laufen können. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch dieses Spiel zwischen Bund, Länder und Gemeinden, zwischen den unterschiedlichen Behörden, ein wirklich sehr gutes. Und ich habe sehr viel Respekt auch vor den Entscheidungen der Landeshauptleute, die nicht immer ganz einfach waren, aber im Endeffekt waren sie richtig. Das zeigt das Vorarlberger Beispiel genauso wie das Wiener Beispiel. Und mit 19. Mai haben wir eine Öffnungsperspektive und ich glaube, das sollte uns wirklich freuen.
Weil wir über die dritte Welle reden und über Lockdowns, glauben Sie, dass das die letzte große Welle war und dass wir uns weitere Lockdowns sparen können?
Was wir sehen, ist, dass die Impfstoffe wirken. Und ich glaube, das ist die positivste Botschaft, die man überhaupt verkünden kann in Zeiten einer Pandemie. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder auch mit Mutationen kämpfen müssen, vor allem das britische Virus, das rund um Weihnachten dann auch ganz Europa erfasst hat und damit auch Österreich, hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Aber aktuell belegen einfach auch die Expertinnen und Expertendaten, dass die Impfstoffe wirken. Und mit dem Impffortschritt und auch da, glaube ich, haben wir wirklich einen großen Erfolg in den letzten Wochen landen können mit der zusätzlichen Beschaffung von 1 Million Impfdosen von BioNTech Pfizer und damit einhergehend mit einem echten Impfturbo, wird es uns gelingen, jetzt bis zum Sommer durchaus auch weitere Lockerungen in Aussicht zu stellen.
Apropos Sommer, alle reden vom grünen Pass oder Sie reden schon seit vielen Wochen davon. Wie viel grünen Pass werden wir im Mai noch sehen? Wie wird der ausschauen? Wird der in Wahrheit nicht einfach das gelbe Blatt Papier sein mit dem Impfnachweis oder der Ausdruck eines Tests den großen Durchbruch, was den internationalen oder den europaweiten grünen Pass betrifft, hat es bei diesem EU-Gipfel jetzt in den letzten Tagen in Portugal nicht gegeben. Man hat es vertagt auf den nächsten und man hört durchaus heraus, dass es da alles andere als Einigkeit gibt.
Zum einen wird der grüne Pass als Konzept viel mehr sein als eine App oder eine digitale Anwendung an sich. Es wird die Möglichkeit sein, egal ob Sie geimpft, getestet, genesen sind, Zutritt zu Veranstaltungen, zu Lokalen, zu Hotels zu bekommen, zu Dienstleistern und damit halt eben auch Sicherheit bieten. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, vor allem für die Öffnung am 19. Mai. Mit Anfang Juni wird der grüne Pass auch digital verfügbar sein. Das heißt, es wird eine App geben, es wird eine Webanwendung geben, die schon mit einem QR-Code, der europaweit Gültigkeit haben wird und eine in die europaweite Gateways und Schnittstellen einfließen wird, in Österreich zur Anwendung kommen. Das heißt, bevor es die EU-weite Lösung gibt für den grünen Pass, wird er in Österreich bereits umgesetzt. Und der letzte Schritt, und da sprechen Sie zu Recht an, vor allem als Tourismusland unverzichtbar, ist eine europaweite Lösung. Wir gehen was eine Einigung betrifft, mit Ende Juni aus, also mit die Umsetzung betrifft mit Ende Juni aus. Vor allem die Tourismusländer haben da größtes Interesse daran, dass über den grünen Pass Reisefreiheit wiederhergestellt wird. Sollte es aber bis 25. Mai keine Einigung auf europäischer Ebene geben, werden wir in Österreich mit vor allem den Nachbarstaaten auch bilaterale Abkommen ausverhandeln.
Jetzt haben Sie uns das alles erklärt, aber es gibt da noch viele offene Punkte, wenn wir zum Beispiel den Datenschutz, da gab es diese Woche die Meldung, dass der grüne Pass, so wie in Österreich sieht, doch nicht mit der E-Card kommt, sondern dass es andere digitale Lösungen gibt. Und auch da haben Datenschützer einfach Bedenken, dass dann vielleicht Bewegungsprofile von verschiedenen Personen, wo geht man zum Wirt, dann geht man zum Friseur, dass da einfach der Datenschutz in Gefahr ist, der Österreicherinnen und Österreicher.
Also ich glaube, genau dieses Beispiel zeigt, wie ernst das Gesundheitsministerium auch Datenschutzbedenken nimmt. Natürlich wäre es die einfachste und praktikabelste und beste Lösung, sofort auch die E-Card als grünen Pass nutzbar zu machen. Das war ja auch die Idee des Gesundheitsministeriums gemeinsam mit den Sozialversicherungsträgern dahinter, dass das einfach wirklich sehr einfach für jeden Einzelnen von uns ist. Aber hier gibt es noch Datenschutzbedenken und damit ist einmal diese Idee hintangestellt. In der nächsten Woche finden noch einmal intensive Gespräche auch mit Datenschützern statt. Unser Ziel ist es einfach, alles zu ermöglichen, was die Lebensrealität der Menschen abbildet. Wenn Sie schon geimpft sind, dann sollen Sie, egal ob mit Ihrem Impfpass, mit Ihrem Impfzertifikat, ganz leicht einen Eintritt ermöglicht bekommen. Wenn Sie noch nicht geimpft sind, dann gehen Sie beispielsweise zur Apotheke ums Eck oder eine Teststraße, holen sich innerhalb von 15 Minuten einen negativen Corona-Test, haben den entweder ausgedruckt oder als SMS am Handy und haben damit dieselbe Möglichkeit wie jemand, der geimpft ist. Und darum geht es uns ja vor allem auch beim Grünen Pass. Wir wollen, dass es nicht nur Privilegien für Geimpfte gibt, sondern dass jeder in diesem Land, egal ob er genesen oder getestet ist, eben auch dieselben Möglichkeiten hat. Das ist das Ziel, das wir mit dem Grünen Pass verfolgen.
Aber es wird dann verwirrend im Sommer, der europäische Grüne Pass. Da wird es nämlich in vielen Ländern, in allen Ländern einfach verschiedene Bedingungen geben. Zum Beispiel, wenn man nur Deutschland und Österreich sieht, in Österreich ist man geimpft nach 3 Wochen, sehen Sie als Impfstatus, in Deutschland erst nach der 2. Impfung. Also egal, wo man hinfährt im Sommer, man wird sich überall in dem Land, man wird überall andere Bedingungen vorfinden.
Wo Ihnen nicht recht geben darf, ist, dass der Hintergrund am grünen Pass liegt. Ganz im Gegenteil. Mit dem grünen Pass, auch auf europäischer Ebene, schaffen wir ein System, das in allen Ländern geimpft, getestet und genesen anerkannt wird. Was dann in diesen Ländern möglich sein wird, entscheidet immer das Land für sich. Das entscheiden die dort jeweiligen Regierungen und es hängt sehr stark von der Corona-Situation und der Infektionslage ab. Ich bin intensiv in Austausch mit meiner kroatischen Kollegin aktuell, weil in manchen Regionen Kroatiens die Infektionslage eine sehr besorgniserregende ist. Natürlich hat Kroatien auch ein riesengroßes Interesse daran, den grünen Pass umzusetzen, aber mit den Maßnahmen zu verknüpfen, dass dort natürlich auch Urlaub sicher möglich ist. Und das ist auch sinnvoll. Die Länder sind unterschiedlich durch diese dritte Welle gekommen, haben unterschiedliche Maßnahmen gesetzt. Ich glaube, dass uns jetzt vor allem auch die Entwicklung in Österreich recht gibt, vor allem auch mit unserem Konzept der sehr, sehr breiten Testungen, damit wir über diese Zeit kommen, bis jeder in Österreich auch geimpft sein kann. Aber ja, es wird durchaus eine Herausforderung sein, dass wir bis zum Sommer mit allen Staaten zu einer gemeinsamen Einigung kommen, was man dort eben auch dann vor Ort darf.
Also das heißt, es wird im besten Fall einen einheitlichen grünen Pass für alle EU-Europäer geben, aber tatsächlich mit 27 verschiedenen Bedeutungen, weil jedes Land logischerweise das dann selbst für sich auslegt, was dieser grüne Pass dann bei der Einreise tatsächlich wert ist.
Wie bereits angesprochen, geht es uns natürlich um eine Harmonisierung. Das ist für uns als Tourismusland wirklich unverzichtbar. Ich habe letzte Woche eine große Konferenz auch mit den EU-Nachbarstaaten inklusive der Schweiz gehabt, damit wir zu gemeinsamen einheitlichen Regeln kommen. Wir werden in Österreich mit 19. Mai die Einreisebeschränkungen aufheben und damit eben auch erleichtern. Das heißt, wer getestet, geimpft und genesen ist, nicht aus einem Hochrisikogebiet oder einem Mutationsgebiet kommt, darf nach Österreich, ohne dass er in Quarantäne muss. Und das ist das Ziel, das eben auch für andere Länder zustande zu bringen. Aber das wird natürlich sehr stark von der Infektionslage dort vor Ort abhängen.
Aber es beginnt ja natürlich schon bei der Definition, wie es die Kollegin Strübel schon angesprochen hat. In Österreich, da sind wir, glaube ich, alleine in Europa, gilt, wären wir Grünpass wert schon 3 Wochen nach dem ersten Stich. Das gilt aber nirgendwo sonst. Das heißt, dann könnte es aber sein, dass dieser österreichische grüne Pass in den anderen Ländern gar nicht anerkannt wird.
Schauen Sie, ich bin kein Gesundheitsexperte, ich bin kein Arzt. Ich verlasse mich auf das, was Impfgremium und Expertinnen und Experten in Österreich festhalten. Und ich glaube, wer vor allem die Corona-Politik des Gesundheitsministeriums in den letzten Monaten verfolgt hat, weiß, dass da immer auf Nummer sicher gegangen wird. Es gibt sehr gute Daten, jetzt beispielsweise auch aus dem Bezirk Schwarz, der ja der erste Bezirk war mit einer sehr, sehr hohen Durchimpfrate, wo es wirklich über einen extrem langen Zeitraum keine Neuinfektionen mehr gegeben hat. Es ist wichtig, dass jeder, der die Impfung bekommt und den ersten Stich bekommt, sich bewusst ist, dass natürlich auch eine Infektion möglich ist. Deswegen ja auch begleitende Maßnahmen wie FFP2-Maske, wie Abstandsregeln, wie die Einschränkung von Personengruppen. Wir öffnen ja nicht einfach und sagen, es ist wieder so wie vor Corona, sondern wir brauchen ja trotzdem auch noch begleitende Schutzmaßnahmen. Aber ich vertraue da wirklich auch den Gesundheitsexperten, dass diese Regel erster Stich minus 21 Tage, das heißt am 22. Tag gibt es eine Immunisierung, auch richtig ist.
Bevor wir zum Thema Landwirtschaft kommen, würde ich noch gern wissen, in Deutschland gibt es jetzt für Geimpfte doch, die müssen sich an keine Kontaktbeschränkungen mehr halten, die haben wieder ihre Freiheit zurück. Warum denkt man da in Österreich nicht dran, wenn Sie sagen, es gibt einen Impfturbo?
Wir wollten nie eine Situation herstellen, dass es Privilegien für die einen oder für die anderen gibt. Gerade die Diskussion, die wir gerade geführt haben rund um Immunisierung, was, wann, wo, wie, zeigte, wie schwierig das auch ist. Wir haben in Israel relativ viel gesehen, dass das Öffnen bei einer Durchimpfungsrate von 60% durchaus auch noch dazu führen kann, dass man nur mal schließen muss. Und das wollen wir für Österreich ausschließen. Das heißt, wir setzen auf einen wirklichen Impfturbo. Das Impfen wird die Freiheit wieder ermöglichen und ein normales Leben wieder ermöglichen. Aber gleichzeitig braucht es jetzt in den nächsten Wochen einfach auch noch begleitende Maßnahmen. Und zum Impfen kann ich persönlich auch nur dazu sagen, es soll bitte wirklich jeder zur Impfung gehen. Aber wir werden natürlich auch Menschen haben, Personen haben, die oft aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung haben können oder aus welchen Gründen immer eine Impfung ablehnen. Für die muss es für die nächste Zeit auch noch eine Möglichkeit geben, über Testungen beispielsweise die gleichen Rechte zu haben wie Geimpfte.
Tourismus, wir reden jetzt letztlich eh schon seit 10 Minuten, glaube ich, über den Tourismus. Manche Unkenrufer meinen ja auch schon, dass der österreichische Pass, der österreichische grüne Pass ein bisschen schwächer ausfällt, damit die Österreicher wieder zu Hause bleiben, so wie man es auch im vergangenen Sommer der österreichischen Regierung teilweise nachgesagt hat. Alle Kraft für einen Urlaub in Österreich, aber lieber nicht ins Ausland zu fahren, weil mit dem Auto kommt das Virus. Wie geht es dem Tourismus überhaupt? Jetzt gibt es seit mehr als 6 Monaten, seit mehr als einem halben Jahr keinen Tourismus in Österreich, keine Gastronomie. Der größte Anteil der Arbeitslosen in Österreich kommen aus dem Bereich Gastronomie, Tourismus, auch in der Kurzarbeit. Wird jetzt ab dem 19. Mai alles wieder gut? Ist dann Hurra jetzt Ferien, Hurra jetzt strömen alle zum Wirt oder kommt dann die große Insolvenzwelle?
Also ich glaube, das waren jetzt relativ viele Fragen in einem. Grundsätzlich war die Situation in den letzten Monaten, aber eigentlich schon die letzten 13 Monate der Pandemie für Gastronomie, für Tourismus extrem herausfordernd. Vor allem eben auch die Unsicherheit, das Schließen, das Öffnen, die Regeln, die Maßnahmen. Ich kann wirklich allen Unternehmerinnen und Unternehmern und vor allem auch ihren Mitarbeitern ein ganz großes Dankeschön dafür aussprechen, dass sie erstens einmal durchgehalten haben und dass sie vor allem so viel dazu beitragen, dass wir weiterhin eines der sichersten Urlaubsländer der Welt sein können und in weiterer Folge wieder eines der erfolgreichsten sein können. Was Ihre Frage zu Urlaub in Österreich betrifft, natürlich ist es sinnvoll, auch heuer wieder den Urlaub in Österreich zu verbringen. Wir sind nach wie vor in einer Pandemie. Wir haben gerade über die Nachbarstaaten diskutiert. Es gibt keine Garantie, vor allem wenn ich eine Flugreise buche, wie dann zum Urlaubsantrittszeitpunkt die Corona-Situation in dem Ort sein wird. Und es ist ein Unterschied, ob ich beispielsweise mit dem eigenen PKW unterwegs bin oder ob ich eine Flugreise gebucht habe. Wir sehen aus den Umfragedaten der letzten Wochen, dass sehr viele Österreicher und Österreicher, mehr als ein Drittel, heuer auch überlegen, den Urlaub im eigenen Land zu verbringen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Zum einen, ich glaube, waren voriges Jahr viele schon überrascht, wie hoch der Qualitätsstandard des österreichischen Tourismus ist. Und viele haben sich auch in das eigene Land verliebt. Und für all jene, die ins Ausland reisen wollen, wirklich meine ganz dringende Empfehlung, Urlaubsreisen immer über österreichische Reisebüros buchen und gleichzeitig auch Stornoversicherungen abschließen. Es gibt keine Garantie, wie der Urlaub dort verordnet sein wird.
Jetzt haben wir das Thema Tourismus sehr ausführlich besprochen. Sie sind ja auch Landwirtschaftsministerin. Sie sind Tourismus-, Gastro-, Landwirtschaftsministerin. Und da stehen Sie manchmal ein bisschen zwischen zwei Themen, muss man sagen. Zum Beispiel, wenn es um die Frage der Herkunftskennzeichnung geht. Ob man zum Beispiel im Restaurant auch sehen kann, woher das Schnitzelfleisch kommt, woher das verarbeitete Ei kommt. Und da wehren sich die Wirte dagegen. Das Gesundheitsministerium will da noch einmal einen Anlauf starten, damit der Konsument, die Konsumentin weiß, woher das Essen kommt. Warum ist da die Gastronomie dagegen? Warum sind Sie da auch als Gastronomieministerin da ein bisschen auf der Bremse? Die Bauern würden sich ja Transparenz wünschen.
Also ich bin absolut überzeugt davon, dass an der Transparenz kein Weg vorbeiführt. Die Richtung geht ganz klar in Kennzeichnungspflichten. Freiwillige haben wir ja schon in vielerlei Hinsicht. Und das ist ein generelles Thema, womit ich mich wirklich schon seit sehr vielen Jahren auch schon auf europäischer Ebene auseinandersetze und wie ich absolut überzeugt bin, das muss kommen und das wird auch kommen. Wir haben es mit dem Regierungspartner erstmals in ein Koalitionsabkommen geschrieben und wollen vor allem an den großen Schrauben drehen. Und das ist vor allem auch die Lebensmittelindustrie. Das sind vor allem auch Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsverpflegung. Und wenn wir es zustande bringen, dass es dort funktioniert, dass wir auch ein lückenloses Kontrollsystem aufbauen, führt an einer weiteren Ausweitung der Kennzeichnung kein Weg vorbei. Aber auch mein echtes Anliegen ist, zuerst bei den Großen zu beginnen, bevor man bei den Dorfwirten, die man mit Allergenkennzeichnung und mit sonstigen, zum Teil wirklich bürokratischen Monstern auch belegt haben, dass wir zuerst einmal wirklich bei den Großen beginnen.
Aber es ist ein Naturbedürfnis der Österreicher, das zeigen ja Umfragen, gerade jetzt durch die Pandemie auch bedingt, Naturbedürfnis, viel mehr Regionales zu konsumieren und nicht so, wie man weiß, etwa beim Kalbsschnitzel zu 90% das aus irgendwo, nur nicht aus österreichischen Stellen zu bekommen. Bei der Bute, glaube ich, ist die Quote noch viel höher. Mhm. Dabei haben wir Bauern, die all das können und deren Tiere werden dann teilweise durch ganz Europa verschickt oder darüber hinaus bei schrecklichen Lebendtiertransporten. Also es gibt ja ein stark gewachsenes Urbedürfnis der österreichischen Konsumenten und der österreichischen Bauern ganz besonders und auch durchaus vieler Wirte, aber man spürt nicht, dass sich da irgendwas weiterentwickelt.
Also ganz im Gegenteil. Und ich glaube, vor allem die Corona-Krise hat in den letzten Monaten zu einem wahren Run auf Direktvermarktung, auf Selbstbedienungsläden und vor allem immer auf bäuerliche Produkte ausgelöst. Das ist ein sehr erfreulicher Trend, den wir mit vielen Initiativen auch unterstützen. Allen voran Das ist Österreich, wo wir vor allem auch regionale, saisonale Produkte dann in die Gemeinschaftsverpflegung bringen. Da sind wir schon sehr weit, vor allem mit der Polizei, mit dem österreichischen Bundesheer. Und weiter geht es dann natürlich auch mit Pflegeeinrichtungen, mit der Justiz, mit Krankenanstalten. Da sind wirklich große Mengen drinnen. Und da muss das Fleisch nicht aus Polen kommen, sondern mit den Regeln, die wir jetzt auch schaffen, ist es möglich, nicht mehr nur noch dem Billigsbieterprinzip einzukaufen, weil das ist ja sehr oft auch gesetzlich die Grundlage gewesen, sondern wirklich auch regionalen Produkten den Vorzug zu geben. Und weil es ja auch das ganze Thema österreichische Produktion anspricht, wir sind den Bäuerinnen und Bauern in diesem Land zu einem derartig großen Dank geschuldet, was in den letzten Monaten auch hier passiert ist. Es ist immer so über die Heldinnen und Helden der Krise gesprochen worden, aber die wahren Heldinnen und Helden sind die Bäuerinnen und Bauern, die 365 Tage dafür gesorgt haben, dass wir alle Produkte, die wir brauchen, Milch, Fleisch, Eier, tagtäglich frisch in unseren Regalen auch vorfinden. Und zur Frage der Wertschöpfung, und da bin ich ganz bei Ihnen, die Herkunftskennzeichnung ist unverzichtbar. Aber wir müssen zuerst bei den großen Schrauben drehen, bei den großen Mengen vor allem ansetzen. Bei Wurstprodukten, wo heute niemand weiß, woher das Schweinefleisch kommt. Und Sie können mir glauben, weil wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, es kommt zu einem riesengroßen Anteil aus östlichen europäischen Ländern oder darüber hinaus. Und die Kennzeichnung darf kein Selbstzweck werden. Die muss dann auch so wirken, dass der Bauer einen höheren Produktpreis bekommt. Wenn wir ein bürokratisches System aufstellen, nur damit wir die Schlagzeilen dann irgendwie erfüllt haben, und im Endeffekt das System mit Kontrollkosten, mit Kontrollsystemen, mit natürlich auch einem höheren Preis auf der Speisekarte dazu führt, dass die Preise bei den Bauern wieder gedrückt werden, dann haben wir alle unser Ziel verfehlt.
Sie sagen, Bürokratie, der Koalitionspartner im Gesundheitsministerium möchte auch, dass das in der Gastronomie gleich stattfindet. Also dass man nicht zuerst in den Kantinen ansetzt, sondern auch gleich in der Gastronomie. Weil hat nicht jeder, nicht jede Konsumentin verdient, dass man weiß, wenn man im Restaurant isst, woher das Fleisch kommt?
Also mir liegt aktuell noch kein Verordnungsentwurf zur Gastronomie vor. Wir haben einen, an dem wir sehr intensiv arbeiten, zu den verarbeiteten Produkten, der wirklich sehr große Mengen natürlich auch in der Industrie, in der Verarbeitung beinhaltet, vor allem für Milch, Fleisch und Eier in einem ersten Schritt. Da werden wir dann auch darüber diskutieren müssen, welche anderen Produkte es hier noch gibt, speziell im Obst- und Gemüsebereich, wo wir mit Sicherheit durch eine Herkunftskennzeichnung auch noch einen besseren Selbstversorgungsgrad zustande bringen. Das ist mir ehrlich gesagt ein riesengroßes Anliegen. Und der zweite Entwurf, der uns vorliegt, betrifft die Gemeinschaftsverpflegung. Wir haben in normalen Zeiten rund 2 Millionen Mahlzeiten, die in Kantinen, in Großküchen über den Tresen wandern. Und wenn wir es zustande bringen, dass dieses System funktioniert, dann, glaube ich, ist der Transparenz generell Tür und Tor geöffnet.
Was der Landwirtschaft, aber ganz besonders auch den Konsumenten und auch uns ein großes Anliegen ist, sind auch die Handelsverträge wie etwa Mercosur, das ja immer noch über uns schwebt, dieser Vertrag zwischen der Europäischen Union und den Staaten Lateinamerikas, wo es letztlich darum geht, dass ganz billiges Fleisch und andere landwirtschaftliche Produkte fast schrankenlos in den EU-Raum, also auch nach Österreich, gelangen könnten. Und da tut sich die ÖVP offenbar ein bisschen schwer, weil sie ja sich gegen Mercosur nur in der, wie immer wieder betont wird, in der derzeitigen Form wendet. Warum ist es so schwer für die ÖVP, sich dazu zu bekennen, dass dieser Vertrag für die österreichischen Konsumenten und für die österreichische Landwirtschaft einfach schlecht wäre?
Also speziell zum Mercosur-Abkommen gibt es auch von unserer Seite ein klares Nein. Und wenn wir gerade jetzt auch über das Thema Herkunft diskutiert haben, das Mercosur-Abkommen beinhaltet vor allem Lebensmittel wie Rindfleisch und Zucker, das im Gegenzug zu Export von Industriegütern und Dienstleistungen dann nach Europa kommen sollen. Und auf der einen Seite diskutieren wir permanent in der europäischen und vor allem österreichischen Landwirtschaft, was noch an zusätzlichen Auflagen von den Bäuerinnen und Bauern erfüllt werden. Und im Gegenzug die gleiche Europäische Kommission, die das von den Bauern auch haben will, verhandelt ein Mercosur-Abkommen zu Lasten der europäischen Bauern und Bauern. Das geht sich für uns nicht aus. Deswegen hier auch ein klares Nein.
Aber warum dann die Einschränkung in der derzeitigen Form? Was sollen wir darunter verstehen?
Na, es gibt natürlich Bestrebungen von unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Gerade jetzt die portugiesische Ratspräsidentschaft hat alles versucht, um das Mercosur-Abkommen weiterzutreiben, dass eben auch rechtsverbindliche Zusätze verhandelt werden. Das ist aktuell nicht der Fall. Es gibt nur das, was jetzt am Tisch liegt, und das geht absolut in die falsche Richtung. Wir können ja Länder wie Brasilien und Argentinien nicht für das Roden der Regenwälder noch belohnen, indem wir ein Mercosur-Abkommen abschließen. Deswegen hier auch wirklich ein klares Nein.
Bei der Landwirtschaft, da gibt es natürlich Punkte, die ÖVP und Grüne trennen. Die Landwirtschaft ist aber nicht das Einzige. Gesundheitsminister Anschober ist im April zurückgetreten und bei seiner Rücktrittsrede hat er erstens die ÖVP nie erwähnt und zweitens gesagt, dass er sich oft sehr alleine gefühlt hat. Ist man da ein gutes Team, wenn sich ein Minister alleine fühlt?
Also ich habe das in den letzten Monaten als eine sehr intensive Zusammenarbeit empfunden. Und wenn Sie die Beschlüsse, die verkündet worden sind, anschauen, so ist da nie ein Minister allein gestanden, sondern zumeist der Bundeskanzler, der Innenminister und der Vizekanzler.
Nicht beim Ost-Lockdown, da ist nämlich der Herr Gesundheitsminister wirklich alleine, der ehemalige Gesundheitsminister ist da wirklich alleine mit den Ländern
verhandelt. Naja, aber weil er das ja mit den Ländern auch ausverhandelt hat, das war ja dann auch klar, dass der Gesundheitsminister die entsprechenden Regeln mit den Bundesländern verhandelt, genauso wie auch die Öffnung in Vorarlberg. Also auch dieses positive Beispiel, es geht die Gastronomie und die Veranstaltungen in Vorarlberg wieder auf. Das war ja auch der damalige Gesundheitsminister. Wir sind in der größten Gesundheitskrise und damit auch Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren in den letzten Monaten mehr gefordert als jemals zuvor. Und natürlich gibt es auch Auffassungsunterschiede in einer Koalition, das ist vollkommen klar. Aber wir haben alle gemeinsam das Beste gegeben, dieses Land durch diese Corona-Pandemie zu bringen.
Aber es gab doch sehr, sehr viele, Themen, die für, nicht Sprengstoff, aber die für Troubles in der Koalition gesorgt haben. Die Chats von Thomas Schmidt, das Thema Justiz, Thema Abschiebungen, all das war, über all das haben wir schon in diesem Jahr gesprochen. Was hält diese Regierung zusammen?
Der unbändige Wunsch, für dieses Land zu arbeiten und das Land auch wieder weiterzubringen und vor allem wieder zurückzubringen zu alten Erfolgen. Dafür sind wir gewählt worden. Das ist der Auftrag der Gesellschaft, der Wählerinnen und Wähler an uns. Und natürlich wird es immer wieder Diskussionen geben, wird es Auffassungsunterschiede geben. Aber den einzigen, denen wir wirklich in der Pflicht sind, das sind die Österreicherinnen und Österreicher.
Wer sind Ihre direkten Ansprechpartner auf grüner Seite? Mit wem kommunizieren Sie am meisten? Mit wem verstehen Sie sich am besten?
Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil ich zu jedem ein sehr gutes Arbeitsverhältnis präge. Ich habe mittlerweile einen sehr guten Eindruck vom neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der das in sehr kurzer Zeit geschafft hat.
Hatten Sie das vom Alten auch?
Wir haben auch mit Rudi Anschober sehr intensiv und gut zusammengearbeitet, aber natürlich auch in einer anderen Situation. Nach 14 Monaten Pandemie und einer Öffnungsperspektive ist man auch als Gesundheitsminister in einer etwas anderen Situation als zu Ausbruch der Pandemie, wo vieles einfach auch noch unklar war. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das vor allem auch für mein Gegenüber im Gesundheitsministerium jetzt sehr gut funktioniert.
Sie waren ja selbst Umweltministerin. Das, was jetzt auf grüner Seite das Beste aus der grünen Welt, ist das richtig, was da jetzt geplant ist, was da kommen soll?
Wir haben ein Regierungsprogramm verabschiedet, das einen ganz klaren Fokus auf Klimaschutz, auf Umweltschutz hat. Österreich ist ein grünes Land, was das betrifft. Wir haben seit vielen Jahrzehnten in ganz vielen Bereichen auch schon bessere Systeme und Regeln als viele andere Länder, wenn man sich rein nur mal das Thema der Abwasserentsorgung in Österreich anschaut, der Trinkwasserqualität in Österreich anschaut, der Landwirtschaft in Österreich anschaut. Wir haben den höchsten Bioanteil weltweit gemessen an der Agrarfläche. Das ist noch alles ohne grüne Beteiligung auch in Österreich zustande gekommen. Wir haben gemeinsam ein riesengroßes Interesse, Österreich in dieser Ökologisierung auch voranzutreiben. Ich selber bin mit Joschi Riegler sehr verbunden und eine absolute Verfechterin einer ökosozialen Marktwirtschaft. Und genau das wird auch das Konzept für den langfristigen Umbau und der Ökologisierung unserer Wirtschaftssysteme sein, das ich und das wir verfolgen.
Kommen wir noch einmal zurück auf den Koalitionspartner. Eine Rücktrittsaufforderung zum Beispiel für den Finanzminister, den gibt es nur von der Opposition. Aber bei Thomas Schmidt, dem Chef der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungs AG, da haben auch die Grünen gesagt, dass sie zurückgetreten wären nach diesen Chats. Und in diesen Chats liest man auch ein Frauenbild, das sehr fragwürdig ist, muss man sagen. Da wird von Weibern gesprochen, da wird von Scheißquote gesprochen. Was denken Sie sich, was haben Sie sich gedacht, wie Sie das gelesen haben?
Also ich glaube, da werden immer wieder auch Dinge vermischt und ich glaube, das muss man schon auch sehr sauber trennen. Was die Bestellung der ÖBAG und des ÖBAG-Chefs an sich betrifft, unterliegt es auch einem normalen Prozess und die Entscheidung hat der Aufsichtsrat getroffen. Anders als bei hunderten Personalentscheidungen, die wir tagtäglich in unserem Arbeitsalltag zu treffen haben, war das eine klare Entscheidung auch des Aufsichtsrats. Ich glaube, wenn man sich SMS-Verläufe auch anderer Politiker mal anschauen könnte, beispielsweise auch von SPÖ, FPÖ und Co., würden dort wahrscheinlich auch manchmal flapsige Bemerkungen zu finden sein. Das, was schon zentral ist. Und,
das aber ist was sagen auch, Sie zu diesen Bemerkungen, Scheißquote? Ist das auch ein Frauenbild, das Ihnen entspricht? Wahrscheinlich nicht, oder?
Und das entspricht auch nicht dem Frauenbild generell der Bundesregierung. Wir sind die erste Regierungsmannschaft mit einem höheren Frauenanteil als Männeranteil. Wir haben speziell eben auch in den Bestellungen in den letzten Monaten sehr viel Wert darauf gelegt, qualifizierte Frauen auch in Führungsfunktionen zu bringen. Meine letzte Personalentscheidung war die neue Chefin der Österreich-Werbung, eine hochqualifizierte international renommierte Touristikerin, die in diesem Ausscheidungs- oder Ausschreibungsprozess dann auch ganz klar erste und bestgereihte wurde und das dann eben auch geworden ist. Das sind eine Vielzahl von Entscheidungen, die wir zu treffen haben, wo natürlich auch die Frage, wie wir qualifizierte Frauen in Führungsfunktionen bringen, eine ganz entscheidende und wichtige ist.
Frauen und das Thema Belästigung am Arbeitsplatz war diese Woche auch ein großes Thema. Der Medienmanager Wolfgang Fellner, da gab es zwei Mitarbeiterinnen, die sagen, er habe sie, Raffaella Scharf und Katja Wagner, die Moderatorinnen, die sagen, er habe sie belästigt. Das bestreitet er. Von verschiedenen Politikerinnen gab es jetzt ein Schreiben, wo sie sagen, sie gehen nicht mehr zu ihm ins Fernsehstudio. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also nachdem Wolfgang Fellner selbst seinen Rückzug angekündigt hat, erübrigt sich die Frage. Er hat in den letzten Tagen festgehalten, dass die Studioauftritte, die er bisher gemacht hat, eben durch seinen Sohn und die Innenpolitikchefin eben durchgeführt werden. Lassen Sie mir mal grundsätzlich auch festhalten, egal welche Form von Sexismus, sexueller Gewalt oder eben auch sexueller Belästigung, all das hat in dieser Gesellschaft keinen Platz. Und ich halte es für sehr mutig und für sehr richtig, dass diese Frauen auch den Weg an die Öffentlichkeit gehen, weil sie vor allem auch anderen Frauen damit Mut zusprechen, dass man sich das auch nicht gefallen lassen muss. Fälle, vor allem die auch vor Gericht einig sind, unterliegen einem Verfahren. Das werden immer auch Gerichte entscheiden. Aber speziell auch diese Vorbildfunktion, die von diesen Frauen geleistet werden, ringt mir sehr viel Respekt ab, weil ich selber auch weiß, wie viel Mut es erfordert, mit manchen Dingen dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Und diese Frauen haben meine uneingeschränkte Solidarität.
Bei den Unterzeichnerinnen dieses Schriftstücks nicht mehr dorthin zu gehen, war Ihre Parteikollegin Frauenministerin Raab mit dabei, aber Sie nicht.
Die Frauenministerin macht das für die gesamte ÖVP-Regierungsmannschaft. Sie ist auch jene, die vor allem jetzt im Bereich des Gewaltschutzes für Frauen federführend verhandelt. Sie ist auch jene, die dieses Thema maßgeblich auch mitverhandelt und eben auch mitbegleitet. Aber natürlich gilt das für die gesamte ÖVP-Frauenmannschaft.
Letzte Frage, Frau Ministerin. Was sind eigentlich Ihre Lehren aus der Corona-Krise privat? Wie haben Sie das erlebt?
Also ich glaube, die Corona-Pandemie war für jeden von uns in diesem Land eine unglaubliche und zum Teil unvorstellbare Herausforderung. Rein einmal nur die Kontaktbeschränkungen, unter denen wir heute noch alle leiden, waren schon sehr belastend und vor allem auch das Arbeitspensum. Aber wenn ich jetzt auf die letzten 14 Monate zurückschaue, dann bin ich unglaublich stolz auf dieses Land und wie wir das alles auch gemeistert und bestanden haben. Weil wir sind einfach in vielerlei Hinsicht auch besser durch diese Krise gekommen. Und vor allem haben die Österreicherinnen und Österreicher gezeigt, wie solidarisch sie sind, wie sie aufeinander schauen, wie sie einander helfen, wie sie oft in den Ortschaften für Ältere und Alleinstehende Hilfe und Unterstützung organisiert haben. Und ich glaube, das ist das, was dieses Land auszeichnet und worauf wir alle gemeinsam sehr stolz sein können.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei der Pressestunde. Danke, Klaus Herrmann von der Kronenzeitung.